Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 1 unseres Mosaikstücke Islam Podcast. Ich bin Daniel.
Ich bin Sophie.
Und ich bin Ander.
In unserem Podcast hört ihr Beiträge zum Thema Islam, die im Rahmen unserer Vortragsreihe im Projekt Open Mind mitgeschnitten wurden. Unterschiedliche ReferentInnen teilten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum. Wichtig war uns, dass jede und jeder dazukommen und Fragen stellen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, findet ganz einfache Infos zum Projekt auf unserer Website www.la-red.eu und auf Facebook und Instagram. Wir bitten euch, an manchen Stellen schlechten Ton zu entschuldigen und kommen zu unserem ersten Vortrag.
Hierbei sprachen Delal Nuri und Ervanu Yilmaz, Gründerinnen des Podcasts Gedankensalat, zu dem Thema Geschichten muslimischen Lebens in Deutschland. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Hier sieht man schön, in welchen Booten sie ungefähr angekommen ist. Das ist sogar noch ein gutes Boot. Also meine Eltern sind mit einem Schlauchboot gekommen. Jeder weiß ja ungefähr, wie es aussieht. Und dadurch sieht man, dass sich leider nach 20, 30 Jahren dieser Fluchtweg immer noch nicht geändert hat. Und da kommen wir auch schon zu den Geflüchteten 2014, 2015. Es ist immer noch derselbe Fluchtweg, es sterben immer noch viele Menschen. Jedoch hat sich einiges verbessert, wenn wir das jetzt so angucken im Vergleich zu der Generation meiner Eltern. Es gab mehr Unterstützung durch kostenlose Deutschkurse, Integrationshelfer, mehr Projektgelder. Man hat ein bisschen aus den Fehlern gelernt, die meine Eltern sozusagen oder deine Großeltern erlebt haben. Man ist ein bisschen sensibilisiert, also wir haben immer noch viele Baustellen, aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Leider kommt es immer noch kaum zur Anerkennung der Zeugnisse. Es ist auch sehr schwierig, also da kann ich auch nur auf unsere Podcast-Folge hinweisen. Mein Weg aus Afghanistan, also wir haben ein Mädchen interviewt, was aus Afghanistan hierher geflohen ist und sie erzählt uns das alles. Und ihr Vater ist zum Beispiel Chefarzt gewesen in Afghanistan. Und als er dann hier angekommen ist, wurde ihm ein Angebot gemacht, dass er ja gerne die Ausbildung zum Pfleger anfangen kann. Also das kann man sich mal so vor Augen führen. Ja, genau. Also dass ein Mann wirklich 15 Jahre schon Erfahrung hat als Chefarzt der Chirurgie und dann in Deutschland nur als Pflege-Azubi arbeiten darf. Das nimmt wirklich jegliche Hoffnung der Menschen und ja, das ist so viel dazu. Also mit dem Zeugnis ist es wirklich sehr schwierig. Und ich denke mir auch immer, wenn man hier angekommen ist, möchte man ja auch gerne, dass man direkt tätig ist. Die Menschen sind so voller Energie. Hey, die Situation ist hier besser, hier ist kein Krieg. Ich möchte gerne nützlich sein, ich möchte hier gerne arbeiten. Und da kann man das nicht und man darf es nicht. Und
so viele Hindernisse.
Ja, genau. Das ist das Problem. Was wir auch auf jeden Fall ansprechen möchten, ist, wir haben gemerkt, dass es zu einer Spaltung der verschiedenen Ausländern kommt. Also man sagt dann so, du bist schon länger hier als ich oder ihr seid die Neuen. Also es gibt auch viele, sage ich mal, hier geboren sind und erleichtert sind, so krass es auch klingt, sie sind erleichtert, dass neue Menschen da sind, um neue schwarze Schafe zu haben, also um ein neues Opfer zu haben, um dann die besseren Ausländer zu sein. Also genau, wir sind schon länger da als ihr, guckt mal, was ihr macht. Aber es ist natürlich nicht immer so, also meine Eltern sind zum Glück ein Vorzeigebeispiel. Mein Vater hat direkt in einer Flüchtlingsunterkunft angefangen zu arbeiten. Dadurch, dass er so viele Sprachen kann, konnte er ein bisschen so zurückgeben, was er erhalten hat von zum Beispiel der Generation deiner Großeltern. Es ist auch immer wieder, dass halt die Menschen mit anderem Background sich unter sich so helfen. Und da kann man auch wieder erwähnen, meistens ist es wirklich so, dass man in die Moschee geht, in der Stadt und dann neue Menschen kennenlernt, neue Muslime kennenlernt und dadurch dann auch noch eine andere Unterstützung bekommt. Also ich erinnere mich, 2014 gab es auch ganz viele Aktionen in unserer Moschee, spendet alles, sucht alles zusammen, was ihr nicht mehr braucht, sind ganz viele Spendenaktionen und Umzugsaktionen und Hilfeaktionen einfach. ja, das sozusagen zur Rolle der Moschee in dieser ganzen Situation. Leider muss man auch sagen, dass der Rechtsextremismus viel, also deutlicher wurde für uns auch. Wir haben es persönlich gemerkt, seit 2014/15 und der Entstehung der AfD ist sowieso, also Rassismus ist irgendwie salonfähig geworden für uns Muslime. Da kann man auch nur so Beispiele nennen. Also ich bin in den Bus eingestiegen und da hat dann der Herr gesagt, ja, hast du die Bombe dabei oder sowas. Also, ja, also sowas passiert öfter. Und vor allem in diesen Jahren, 2014, 15, 16, war es ganz, ganz extrem. Und, genau, und wir haben sozusagen darunter gelitten, natürlich die Geflüchteten an erster Stelle, aber man hat das schon definitiv sehr stark gemerkt, so die ganze Meinung.
Ja, Gott sei Dank legt sich das jetzt so ein bisschen aus unserer Wahrnehmung, diese ganze Hetzerei ist weniger geworden.
Ja. Man muss auch sagen, ich finde es krass, also wenn ich mir jetzt die Menschen angucke, die 2014, 15 angekommen sind, wie gut sie Deutsch sprechen. Also es ist viel, viel schneller gewesen, als meine Eltern angekommen sind oder deine Großeltern oder sonst wer, weil so viel Unterstützung da war und so viele Deutschkurse. Aber man muss auch sagen, diese Deutschkurse sind Pflicht für jeden und für manche ist das auch eine Belastung. Also sie haben dann noch ganz viele Kinder und schaffen es nicht, die ganzen Zeiten anwesend zu sein und dann kommt es auch zu Geldabzügen und ich habe so von Bekannten mitbekommen, dass ganz oft nicht so richtig die Lebensumstände berücksichtigt werden. Also ich finde es gut, dass jeder sozusagen hin muss, beziehungsweise die Möglichkeit hat, aber dadurch, dass man diesen Zwang hat, wir Menschen sind ja so, dadurch, dass so dieser Zwang ist, ich muss dahin, das ist ja eine natürlich was anderes, als wenn man sagt, hier, ihr könnt da hingehen. Ne?
Ja.
Also das, da habe ich eine gespaltene Meinung.
Ja, mit dem Denkanstoß.
Ja, genau. Ja, also es hat nur, nicht nur Vorteile, wenn es umsonst ist und Pflicht ist. Es hat auch so seine Schattenseiten.
Genau, dann würden wir eigentlich auch schon zum letzten Punkt kommen und unser Augenmerk auf die postmigrantische Generation legen, auf uns. Das ist auch der Teil, ja, wo wir so einen Fokus drauf gelegt haben.
Wo sich der ganze Kreis auch schließt, jetzt genau. Wo man die ganzen Probleme angeguckt hat.
Wir haben angefangen in den ganzen 60er Jahren bei meinem Opa zum Beispiel, der natürlich nur zeitlich begrenzt hier sein sollte und es seit 50 Jahren immer noch nicht geschafft hat, zurück in die Türkei zu ziehen. Er gehört zu den Leuten, die kein Wort Deutsch reden, aber auch zu den Leuten, die diese Wirtschaft und auch die Gesellschaft irgendwo mit aufgebaut haben. Und auch zu, also dank ihm bin ich ja jetzt auch hier sozusagen. Ich denke, male mir das auch immer gerne aus, was wäre passiert, wenn Opa damals nicht ausgewandert wäre. Das ist natürlich so eine Kettenreaktion. Meine Eltern hätten sich nicht kennengelernt. Wahrscheinlich wäre ich gar nicht geboren. Deswegen, so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Aber ich bin immer sehr dankbar, dass ich hier bin. Fühle mich sehr privilegiert, in Deutschland geboren, aufgewachsen zu sein. Und so sieht man jetzt so dieser rote Faden, der sich so durchzieht, 1960er, Gastarbeiter, Geflüchtete und das ja sammelt sich dann und wir landen im Hier und Jetzt in einer multikulturellen Gesellschaft, in einer sehr pluralistischen Gesellschaft mit Muslimen aus jeder Ecke der Welt, mit unterschiedlichen
Überzeugungen. Deswegen können wir nicht über die Muslime in Deutschland sprechen. Also daran merkt man, was für eine Diversität da überhaupt herrscht. Allein schon an den Geschichten, an den Gründen, an der finanziellen Lage.
Also ein weites Spektrum gar nicht. Und wir finden immer, Diversität ist Reichtum. Und deswegen gehen wir jetzt auf unsere Generation an, die so kunterbunt ist, worauf wir richtig stolz sind eigentlich. Auch wenn wir in unseren Freundeskreis gucken, ich glaube, keine Nationalität findet sich zweimal. Wir sind so ein bunter Haufen. Aber auch uns, also durch diese ganzen Generationen hinweg, wurde auch hier geprägt irgendwo, ja, das kann jetzt alles Mögliche sein. Kann sein, dass wir zu Hause nicht schulisch die Unterstützung erhalten haben, die unsere MitschülerInnen zum Beispiel erhalten haben, weil unsere Eltern bildungsfern sind oder unsere Großeltern, weil wir nicht aus einem akademischen Haushalt kommen und weil ja diese ganze Schulkiste was Neues
ist. Einfach so durchgezogen. Das merkt man dann leider immer noch bei uns. Also es ist kaum schulische Unterstützung da war. Man hat so viele Geschwister oder eine Sprachbarriere.
Ja. Dann ist man auch umso stolzer auf sich, wenn man die erste Person in der Familie ist, die zum Beispiel studiert oder eine Ausbildung macht.
Die es genau. viel schwerer haben. Also.
Ja, und gleichzeitig auch diesen Druck von den Eltern, wenn man jahrelang gesagt kriegt, wir sind hier hingekommen, damit ihr eine bessere Zukunft habt. Ja. Und das muss man sich, ja, man hat Druck von beiden Seiten, aber irgendwie motiviert das auch.
Man muss die gute Ausländerin sein, aber auch so die Eltern stolz machen, dass sie Arbeiter waren und wir jetzt Akademiker sind.
Genau. Oder so. Ja, und wir sind auch genau wie unsere Eltern oft in kleinen Wohnungen groß geworden, geballter Wohnraum, keine Ruhe, viele Geschwister. Das ist jetzt natürlich, wir verallgemeinern hier voll, aber wir wollen nicht alle in einen Topf schmeißen.
Das ist so viel zu uns eigentlich.
Genau. Also, man hatte oft finanzielle Probleme, ist dadurch natürlich auch an der gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt. Damals gab es nicht diese Pakete, die man gekriegt hat.
Bildungspakete. Es gibt jetzt Bildungspakete, wo Klassenfahrt, Nachhilfe etc. bezahlt wird. Das gab es bei uns leider nicht, dass es jetzt sowas gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Gibst du auch Klassenfahrt?
Ja, Gott sei Dank. Meine Eltern haben uns wenig spüren lassen. Also auch das Finanzielle, auch wenn mein Vater mal arbeitslos war oder so. Und sie haben immer irgendwie ihr Bestes gegeben und so volle Power, damit wir im Nichts nachstehen den anderen Kindern und wir nicht dieses Gefühl von, wir sind anders haben müssen, was sie immer hatten. Ja. Genau, aber gleichzeitig gibt es auch so diesen strukturellen Rassismus, den man auf der einen Seite hat, antimuslimischen Rassismus vor allem, auch in letzter Zeit, Stichwort Solingen, Hanau, die Liste ist lang, ich muss sie hier nicht ausführen. Genau, dagegen muss man tagtäglich ankämpfen, aber auch gleichzeitig so irgendwie was Internalisiertes, wo man so diese Strukturen, weil man damit aufwächst, dass sie immer allgegenwärtig sind.
So ein Beispiel, also in meiner Grundschule hat jedes Kind mit Migrationshintergrund eine Hauptschulempfehlung bekommen. Meine Eltern waren natürlich total entsetzt. Mädchen, du musst Abi machen, du musst deinen Bachelor machen, wie Hauptschulempfehlung. Und ich konnte aber nicht wirklich was dafür. Alle hatten irgendwie eine Hauptschulempfehlung. Nur die deutschen Kinder hatten eine Gymnasialempfehlung. Also bei uns wurde das so richtig gefiltert. Und ich weiß auch noch, wie ich meine Grundschullehrerin gefragt habe, wieso ich dann eine Hauptschulempfehlung bekomme. Und dann meint sie, ja, aber die Unterstützung der Eltern zählt ganz stark, ne? Und meine Eltern, obwohl meine Eltern Akademiker waren und relativ gut Deutsch konnten und mit den Lehrern geredet haben, ich bin froh, dass meine Eltern sich durchgesetzt haben und ich dann am Ende doch auf dem Gymnasium war, aber ich stelle mir manchmal vor, was ist mit diesen Kindern, die diese Unterstützung der Eltern nicht hatten. Also ich finde, das Schulsystem ist immer noch sehr auf diese Unterstützung angewiesen. Also man kann nicht einfach Schüler sein, und dann zu Hause nichts mehr machen.
Das ist nicht egal.
Ist nicht egal. Man kann immer noch nicht von Gleichberechtigung. Ja. Jetzt auch in Corona kann man auch nicht von Gleichberechtigung.
Bei mir war es genau andersrum, glaube ich. Meine Eltern konnten mir nach der 4. Klasse nicht mehr mit meinen Mathehausaufgaben helfen. Ich hatte die Gymnasiumempfehlung. Gott sei Dank habe ich wirklich in meiner Schullaufbahn niemals so rassistische Strukturen erleben müssen. Ich bin dann auch aufs Gymnasium gegangen, aber ich kann das nur bestätigen. Es sind Unterschiede zu verzeichnen zwischen den Kindern, die akademische, studierte Eltern haben. Und meiner Familie zum Beispiel. Meine Familie hat mich immer bis zum Ende supportet in meiner schulischen Laufbahn. Und ich musste das Abi machen, das stand gar nicht zur Debatte. Und dafür bin ich auch dankbar. Aber es ist nicht leicht. Genau. Und dann hat man diese ganzen Sachen auf der einen Seite. Und dann kommen so Sachen wie, diese ganze Identitätskrisen, die man hat, Zugehörigkeitsprobleme, das Aufwachsen in zwei Kulturen, Religionen, Gesellschaften. Also manchmal hatte man das Gefühl, man muss mehrere Persönlichkeiten haben und ich kam gar nicht klar, wenn mein deutscher Freundeskreis auf meine Familie gestoßen ist, von zwei Welten, die einfach auseinandergehörten für mich eine Zeit lang.
So Fragen. Ja, genau. Du bist voll der Alien.
Ja, von beiden Seiten aber auch. Ja. Ne? Und man muss es irgendwie allen zurecht machen und gleichzeitig denkt man sich so, gut, gehöre ich denn jetzt hin? Weil bei mir zum Beispiel, wenn ich in die Türkei fliege, dann sind wir da dort die Almans. So, wir sind die Deutschen mit den Kartoffeln dort. Und werden gar nicht als Türken angesehen, was voll verletzend ist. Dann kommt man hierhin zurück und man ist der Kanake, die Kanakin. Und denkt sich so, aber was bin ich denn jetzt? Ich fühle mich selber deutsch, ich fühle mich auch muslimisch und ich fühle mich auch türkisch.
Und das ist kein Widerspruch.
Überhaupt nicht.
Aber das Ding ist, das hat man früher nicht gecheckt, also als Schülerin. Ich habe so viele erlebt, die voll die Depression hatten, voll die Identitätskrise, so mit 16, 17, man wird anders behandelt in der Schule. Bei mir hat meine Chemielehrerin, das weiß ich ganz genau, im Abi wollte sie mir 0 Punkte geben und hat gesagt, du wirst doch sowieso nur heiraten und Kinder kriegen, warum machst du überhaupt das Abitur hier? Das war halt wirklich richtig oft so, die haben sich so gefragt, ja, was machst du hier? Du wirst doch sowieso nur Kinder kriegen und so, ne? Ja, also die haben das, genau. Das ist dieses Abstempelungsproblem. Ja. Und dann muss man auch diese Psyche dieser Schüler auch berücksichtigen. Also wenn sie so eine Identitätskrise haben, ist es auch nochmal eine andere Grundlage, zur Schule zu gehen und so, ne?
Genau, und dann haben wir uns umgesehen in unserem Umfeld, weil postmigrantische Generation sind ja nicht nur wir beide. Wir haben geguckt bei unseren Freunden und ich habe ja ein Foto von denen, wir durften es freundlicherweise benutzen.
Unser Freundeskreis?
Genau, jetzt ausschließlich Freundinnen, das ist ja so passiert. Wir haben natürlich auch männliche Freunde. Aber wir haben gesehen, was für eine bunte Truppe das ist. Also wirklich, wir haben Griechen dabei, wir haben eine Ägypterin dabei, wir haben eine Irakerin, eine Sri Lankanerin, eine Pakistanerin, eine Türkin, alles. Ja. Und dann haben wir gesehen, wir sind Teil der deutschen muslimischen Gesellschaft. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir prägen diese Gesellschaft kulturell, wirtschaftlich, zwischenmenschlich, alles. Und es ist für uns nicht ein Entweder-Oder. Wir sind entweder muslimisch, wir sind entweder Muslimas oder deutsch. Es ist für uns keine Frage der Entscheidung. Genau, überhaupt kein Widerspruch, sondern wir sind sowohl Muslimas als auch Deutsche und gehören zu beidem einfach. Richtig zugehörig. Ja. Genau, und wir haben einfach nur so geguckt und einen Moment gestarrt über diese
Unterschiede. Ja auch ungefähr was zu den Berufen und den Studiengängen sagen. Also wir haben eine Kinderkrankenschwester, noch eine Kinderkrankenschwester, eine Zahnmedizinerin, also sie studiert gerade Zahnmedizin, eine Ingenieurin, eine Schauspielerin, wahrscheinlich erkennen viele sie von der Serie Druck, Schauspielerin und sie studiert soziale Arbeit. Und dann noch eine Konvertierte, die hat, zwei Konvertiten. Also eine halb Deutsch, halb aus Sri Lanka kommt und eine halb Griechin, halb Deutsche. Mhm. Genau, und sie ist, sie hat Islamwissenschaften studiert. Also wir sind voll kunterbunt. Das ist jetzt Zufall, dass fast alle studieren, aber so viel zu den verschiedenen Berufsgruppen und der Diversität bei uns in der Gruppe.
Ja. Und genau, wir sind eigentlich irgendwo junge Heranwachsende, wie jeder und jede andere in dieser Gesellschaft, aber haben nochmal diesen Bonus, ne, dass wir Muslime sind und andere Backgrounds und Kulturen haben, genau.
Dann haben wir kurz diesen Punkt aufgegriffen, welche Rolle spielt dann für uns die Religion, wenn wir jetzt schon von muslimischen Menschen reden. Also ich finde, dass mir junge muslimische Vereine sehr bei meiner Identitätskrise geholfen haben. Also dadurch, dass ich bei Vereinen aktiv war, wo ganz viele verschiedene, also die meisten, die man jetzt auf dem Foto gesehen hat, habe ich von dort kennengelernt. Und die wohnen auch Hamburg, Berlin, überall verteilt in Deutschland, aber wir treffen uns alle immer noch. Und auch wenn das schon alles sehr lange her ist mit diesen ganzen Jugendfahrten, das macht man, glaube ich, in der Kirche auch. Ferienfreizeiten. Die haben mir ganz dabei geholfen, meine Identität zu finden, zu merken, okay, es gibt ganz viele andere, wo die Eltern gerade aus dem Krieg gekommen sind oder Festarbeiter waren oder sonst was und die haben dieselben Probleme wie ich, die verstehen mich und wenn man dann den Punkt anguckt, wieso hast du denn keine deutschen Freunde so? Es ist halt schwierig, also wir haben auch eine Folge darüber gemacht, ne? Bei toxischen Beziehungen und dass wir darüber reden. Ich habe gesagt, ich würde voll gerne deutsche Freunde haben, also ohne anderen Background, aber meistens ist es so, dass ich auf Unverständnis komme oder beziehungsweise ich so exotisiert werde, oh, das ist ja bei euch so und so. Also natürlich kann man fragen, wie macht ihr das oder so aus Interesse, ne? Also ich frage ja auch was, aber wenn man so als Objekt, als exotisches Objekt dargestellt wird, dann ist das keine Freundin und das ist genauso wie wenn man Das habe ich jetzt auch, da gibt es jetzt auch einen Diskurs darüber, wenn man sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht, dann muss man leider auch schon darauf achten, ob diese Therapeuten POC-freundlich sind, weil wenn man dann mit Problemen ankommt, die nur wir haben, muss man dem Psychologen dann alles erklären und man spielt sozusagen die Lehrerin der Therapeutin. Also das ist einfach anstrengend. Man geht ja hin, um therapiert zu werden und nicht um Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und es ist sowieso schon anstrengend genug, dass wir unser ganzes Leben Aufklärungsarbeit machen müssen. Und dann will man zur Therapie gehen, weil man irgendwie eine Depression hat oder eine Identitätskrise. Und dann wird einem da aber auch irgendwie nicht geholfen und wird einem so vor die Augen geführt, du bist anders. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man jetzt daran arbeitet, dass alle Therapeuten oder Lehrkräfte, die ganzen sozialen Berufe, dass es eine Pflicht sein sollte, Fortbildung zu machen, wie man mit POCs umgehen soll. Also eine Sensibilität zu schaffen. Mhm. So viel zu den muslimischen Vereinen. Wie war das bei dir mit muslimischen Vereinen?
Ja, genauso eigentlich. Von klein auf wurden wir ja mit am Wochenende Koranschule und so, ne? Und war voll ätzend damals natürlich, ne? Eine Heulattacke nach der anderen. Aber jetzt im Nachhinein bin ich froh, weil ich habe da so viele wertvolle Sachen gelernt und gehe jetzt auch liebend gerne hin. Also ich bin selber aktiv in der Moschee, die mein Opa damals in den 70ern, 80ern aufgebaut hat, aus nix, ne? In irgendeinem Industriegebäude. Und diese Moschee ist einfach ein Ort, nicht nur das zusammenkommt, wenn man zusammen betet, sondern es ist auch Jugendfreizeitzentrum. Wir bieten regelmäßig Workshops für die jungen Mädels dort an, die Fragen haben, die Probleme haben, die auch einfach nur quatschen möchten. Ja. Und man bietet da so einen Safe Space, man bietet eine Plattform, um sich auszutauschen mit Menschen, ja, die ähnlichen Schwierigkeiten gestellt sind im Alltag. Mhm. Und genau, die so eine ähnliche Herkunft haben und das gleiche Verständnis oder ein sehr ähnliches Verständnis auch. Ja, oder das ist ja eigentlich Lebensrealität, kann man irgendwie machen.
Ich weiß auch, dass ich meine Eltern immer angemeckert habe. Ich musste nämlich nach der deutschen Schule, nach der arabischen Schule in die Moschee. Ich musste Arabisch reden und lesen und schreiben lernen und Koran auswendig lernen und was weiß ich. Und das war dann immer noch am Wochenende. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte gar keine Freizeit mehr. Aber jetzt bin ich darüber froh, dass ich Arabisch lesen und schreiben kann. Das ist natürlich total gut. Also ich kenne auch Kinder, die sowas nicht hatten in ihrer Kindheit und die bereuen das jetzt und sagen, oh Mann, meine Eltern haben mir die Muttersprache nicht beigebracht. Was total ärgerlich ist. Ja, genau.
Zeugnis, ne? Und ist ja, also bei uns im Türkischen gibt es ein Sprichwort, Bilinzan. Also eine Sprache ist ein Mensch sozusagen. Ja. So viel wert ist das. Ja. Und ich finde es schrecklich zu sehen, dass meine jüngere Schwester sich zum Beispiel nicht mit meinen Großeltern unterhalten kann, weil sie einfach der türkischen Sprache nicht mächtig ist. Und
aber darüber gibt es ja auch so Schwierigkeiten. Also bei mir im Kindergarten wurde noch zu meinen Eltern gesagt, ja, redet mit den Kindern Deutsch. Und meine Mutter dachte sich, wieso soll ich denn meinem Kind falsch Deutsch beibringen? Ich bringe dem Kind lieber Arabisch bei, das lernt doch sowieso im Kindergarten Deutsch. Und es war auch so. Also ich konnte, bis ich 3 Jahre alt war, kein Deutsch sprechen. Oder 3 bis 4, glaube ich. Und dann habe ich das ganz, ganz schnell gelernt im Kindergarten. Und jetzt hat sich sozusagen die Theorie auch bestätigt. Die Theorien der Sprachwissenschaften, die ändern sich ja auch immer wieder, ne? Dass ein Kind, wenn ein Mensch mit dem Kind eine Sprache spricht, dass es dann auch genau die Sprache lernt. Und ja, Sprache ist da auch nochmal so ein Ding. Ja, und die Moschee war auch so ein familiärer Support einfach für uns. Also ich kann von mir sagen, ich habe keine Großeltern, die in Deutschland wohnen. Also ich habe nur meine Geschwister und meine Eltern. Und in der Moschee habe ich dann meine anderen Ersatzgroßeltern oder Ersatztanten und Onkel zu getroffen. Und das war dann auch so wie so eine Familie einfach. Ne? So, unser Fazit ist eigentlich aus diesem ganzen Ding, dass Deutsch und muslimisch sein kein Widerspruch für uns ist.
Ja. Ja, wir haben jetzt einen großen Bogen gemacht und also 1000 Sachen angesprochen gefühlt und ein bisschen auch ausschweifend erzählt an ein oder anderer Stelle. Ich hoffe, das war kein Problem. Ihr konntet uns gut folgen. Genau, das die Quintessenz oder das, was wir übermitteln wollten, ist, dass dass es überhaupt kein Widerspruch ist, dass man sich nicht entscheiden muss,
dass es ein langer Weg war, dass man erstmal die Geschichte angucken muss, um Verständnis zu erlangen. Genau.
Und, ja. Dass ja diese Geschichte muslimisches Leben in Deutschland, genau wie die Vortragsreihe schon heißt, aus 1000 kleinen Mosaikstücken sich so zusammensetzt irgendwie und ein großes Ganzes bildet. Und es
man kann sich schon so groß eigentlich,
genau. Ja. Und wie gesagt, Unterschiedlichkeit, Diversität, das Reichtum, je bunter, desto besser ist unser Motto. Genau. Und genau, Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind, glaube ich, jetzt am Ende angelangt und würden in die Fragerunde übergehen. Ja, und übergeben das Wort.
Okay, also erstmal Dankeschön, Delal und Erwa, für euren großen Bogen. Und ich mochte eure Ausschweifung auch total. Ich glaube, es fanden alle ganz schön, wenn ihr so zwischendurch in diese kleinen Gespräche abgedriftet seid. Und auch danke dafür, dass ihr ja doch schon auch sehr private Erfahrungen und auch Erinnerungen eurer Eltern und Großeltern mit uns geteilt habt. Ja. Ihr könnt jetzt gerne also an die Leute, die zuhören und zuschauen, in den Chat Fragen schreiben oder auch, falls ihr eure Frage lieber per Video oder per Audio stellen wollt, in den Chat schreiben oder ein Handzeichen geben. Wir haben schon eine erste Frage.
Wir haben noch eine Frage, ja genau. Okay, das Mikrofon wurde schon freigegeben, ja genau. Okay, gut.
Genau, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Vortrag. Ich bin jetzt später dazugekommen. Habe mich aber sehr gefreut, weil ich war gerade noch in einem anderen Online-Seminar von der Uni. Ich freue mich auch. Also ich bin auch Migrantin und ich habe mich auf unterschiedlichste Art und Weise akademisch, sowohl privat als auch irgendwie in Bekanntenkreisen und so weiter und so fort damit auseinandergesetzt, weil ihr habt so schön gesagt, Diversität ist Reichtum und dass sozusagen diese Identitätskrisen und diese Fragen der Zugehörigkeit eigentlich dann im Nachhinein für euch und für viele andere eine Bereicherung waren. So sehe ich das für mich auch. Aber ich habe mich gefragt, was sind die Bedingungen dafür? Also wo brechen Leute daran? Also brechen wir jetzt ganz übertrieben, ne? Also wo kommen sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund, junge Leute oder ältere Leute einfach damit nicht klar und fühlen sich zerrissen? Vor allem, weil es eventuell doch bestimmte halt Aspekte zum Beispiel im Islam gibt, wie irgendwie Beziehungen führen und, ne, weil das halt ein Konzept ist, was der Islam einfach zum Beispiel nicht vorsieht. Ja. Also, dass es sozusagen Aspekte gibt, wo das vielleicht eventuell brechen könnte. Und da ist halt meine Frage, was muss vielleicht gegeben sein, damit man das halt als eine Bereicherung ansehen kann oder erfüllen kann und, wo ist es dann halt eher schwierig? Das ist die eine Frage und die zweite habe ich vergessen, aber vielleicht fällt es mir noch ein.
Ja, dann melde dich einfach nochmal. Dann können wir erstmal auf diese Frage eingehen. Soll ich starten? Mir fallen nämlich drei Begriffe direkt ein. Das ist Verständnis, Toleranz und Akzeptanz. Also klar, jeder hat unterschiedliche Normen, Werte, Wertvorstellungen, Lebensweisen, Business-Lang, you name it. Aber solange man sich auf Augenhöhe begegnet und einen bestimmten Rahmen, also der Islam an sich, der Islam ist ja, diese Religion an sich ist ja kein Widerspruch zum deutschen Grundgesetz zum Beispiel. Also es ist sehr gut miteinander vereinbar und dieser Rahmen ist gegeben und innerhalb dieses Rahmens bewegen sich Menschen unterschiedlich einfach. Und
ja, wenn kulturell, genau. Sozial ist dann noch
Und es gibt auch große Unterschiede, aber ich glaube, es ist an sich nichts, worüber man sich nicht diskutieren kann. Man muss auch nicht immer in allem jedem zustimmen. Es ist ja völlig okay zu sagen, ich sehe das so und du siehst es so. Aber wenn man auf Augenhöhe aufeinander zugeht und auch den anderen, die andere Person so nimmt, wie sie ist, auch wenn es mir vielleicht nicht in Kram passt, dann kann ein erfolgreiches Zusammenleben eigentlich, das ist schon die halbe Miete.
Ich kann auch sagen, dass auf jeden Fall der gemeinsame Freundeskreis.
Ich glaube, vielleicht haben wir meine Frage nicht so ganz verstanden, weil ich meinte eigentlich, sorry, aus der Perspektive eines sozusagen eines postmigrantischen oder sogar vielleicht migrantischen Menschen. Also sozusagen.
Ja, darauf wollte ich jetzt eingehen.
Genau, nicht das
Fehler bei mir. Darauf wollte ich jetzt eingehen. Also ich finde, mir hat auf jeden Fall dieser Freundeskreis geholfen. Also dass ich andere mit anderen befreundet war, die dasselbe sozusagen durchmachen oder ja, dann kann man sich auch besser beraten, ne? Also die wissen ganz genau, was ich fühle und was für ein Problem ich fühle. Und ich glaube, du kannst es auch sagen, also als du zum Beispiel eher Menschen hattest, die nicht so einen kulturellen Background hatten, dass du dich oft missverstanden gefühlt hast oder so. Ja. Und dann, als du die anderen Freunde kennengelernt hast, hast du mehr Verständnis entwickelt und so. Mhm. Und ich glaube auf jeden Fall, der Mensch braucht eine Community, der Mensch braucht eine Jugendgruppe oder sonst was, wo er sich dran festhalten kann, weil ich wäre auf jeden Fall dran zerbrochen, wenn ich meine Freunde nicht hätte. Mhm. Und auch, ja, früher gab es jetzt diese POC-Medienmacher nicht, heutzutage gibt es zum Glück endlich. Zum Beispiel, als ich 10 war oder so und mir die Bravo geholt habe, habe ich auch nur blonde, weiße Menschen gesehen, die gar nicht über meine Probleme geredet haben. Und jetzt ist es aber anders. Jetzt hat man wirklich zu jedem Themenbereich irgendwas, wo man drauf zurückgreifen kann. Und dann auch, vielleicht hat man im echten Leben gar nicht diese Freunde, die einen anderen kulturellen Background haben. Aber dann in der Medienwelt fühlt man sich dann verstanden, wenn andere Leute darüber berichten. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Menschen sucht, die dasselbe durchleben und so eine Jugendgruppe haben. Aber im selben Zuge auch nicht so eine Spaltung hervorrufen. Also zwischen jetzt Nicht-Muslimen und Muslimen, dass man dann durch die Freunde die Kraft sozusagen hat und den Rat und den Support, um dann mit den Nicht-Muslimen auf einer Wellenlänge zu sein oder Verständnis zu entwickeln auf beiden Seiten. Ja. Mhm. Also Freunde ist der Stichpunkt.
Ja, ich kann gleich noch was hinzufügen, jetzt, wo ich das richtig verstanden habe. Ich hatte in der Schullaufbahn ja die meiste Zeit meiner Jugend ein sehr sehr weißen Freundeskreis, genau. Und ich bin super dankbar. Ich war immer toll und wir haben super gut verstanden. Und die haben natürlich, das Umfeld prägt ja ein. Und ich war immer der Arme unter meiner Familie. Ich hatte auch gleichzeitig das Gefühl, es fehlt etwas. Ne? Also ich war auch die einzige Kopftuchtragende an der ganzen Schule eine Zeit lang. Und auch die einzige in diesem Freundeskreis, die gefastet hat. Und es war immer sehr anstrengend. Und ich musste mich oft erklären, mein Deutschland wurde mir abgesprochen und diese ganzen Sachen, die man halt in einem Freundeskreis, der muslimisch geprägt ist zum Beispiel, nicht hat. Und dadurch, dass ich diesen Support-System jetzt habe, ist da so eine Balance hergestellt, habe ich das Gefühl. Genau, und ich glaube auch, dass ich zerbrochen wäre, wenn ich euch oder diese Freundesgruppe nicht gefunden hätte, sozusagen.
Gut, wir haben noch zwei Fragen von Mansur, der hat in den Chat geschrieben.
Mhm. Ja, hört man mich?
Ja.
Super. Erst einmal danke für den Vortrag und ich hätte ebenfalls zwei Fragen. Mhm. Die erste Frage, wie sich herauskristallisiert hat für mich, fühlt ihr euch deutsch als auch muslimisch, als auch türkisch beziehungsweise auch irakisch? Definitiv. Hier wäre die erste Frage an beide. Was ist nach eurer Definition, deutsch zu sein? Und zweitens, ist es schlecht oder gut, deutsch zu sein oder nicht deutsch zu sein?
Wow, ich finde, also ob schlecht oder gut ist, es hat verschiedene Punkte. Ich sag immer, ich pick mir das Beste raus. Ja. Deutsche sind so organisiert und pünktlich. Und das ist zwar ein Stereotyp, aber es ist einfach so. Ich bin die pünktlichste, habe ich das Gefühl, so von meinen Freunden. Und das habe ich mir auf jeden Fall so abgeguckt. Und ich finde, die Mischung macht es dann aus. Ich habe das Privileg, so die Lockerheit und dieses Flexible aus meiner Familie zu kriegen. Und dann dieses Strukturierte, was ich so ja hier im Land sozusagen gelernt habe. Also man kann nicht wirklich sagen, ich hab mir nicht von beiden die negativen Aspekte. Also beziehungsweise es kommt eigentlich immer mit dazu. Ne? Man kann sich ja nicht nur das Tolle rauspicken, was man übernehmen möchte.
Ich glaube, in erster Linie meinten wir das auch gar nicht wertend oder so. Es ist ja immer das, was man daraus macht, auch irgendwie. Ne? Und genau, ich manchmal, also es kommt auch voll auf die Situation an. Manchmal
ja, ist es richtig toll, deutsch zu sein
manchmal, ja. Weil ich, keine Ahnung, es sind unterschiedliche Situationen, wo ich richtig stolz darauf bin. Und dann denke ich mir in manchen Situationen, so schäme ich mich dafür, dass ich Türkin bin oder sowas. Ne? Mhm. Es kann beides sein irgendwo. Also das ist immer so ein, ja.
Es ist immer so ein bisschen so, ich suche mir jetzt aus, was ich bin. Also man muss sich ja auch anpassen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel im Ausland bin, reise, dann fragt man mich ja auch, woher kommst du? Und dann sage ich halt aus Deutschland. Ne? Und dann wird dann irgendwie über Hitler geredet und dann denkst du, nein. Und dann fragen die aber noch, ja, woher kommen denn deine Eltern? Im Irak. Und dann reden die über Saddam Hussein und dann denke ich mir so, oh mein Gott. Also jetzt, man, das ist ja auch natürlich die Perspektive dieser Menschen. Man könnte ja auch was anderes dazu sagen. Zum Irak hatte schöne Natur und zu Deutschland, ja, euer Oktoberfest oder was weiß ich. Also das ist jetzt voll klischeehaft, aber ich meine, dass man, daran merkt man ja auch, wie die Menschen darüber denken, also über Deutsche oder Iraker. Und ja. Das ist halt,
ich finde das ein Privileg, dass wir so Multikulti sind.
Und die andere Frage war, was für uns Deutsch ist.
Oh, genau. Ich glaube, in den meisten Fällen voll stereotypisch. Genauigkeit.
Aber auch die Sprache.
Deutsch, ja, die Sprache.
Also, ich träume und
voll Deutsch. Und auf jeden Fall. Ich bin mir eher auch näher. Ich fühle mich auch in Deutschland wohler als in der Türkei, überraschenderweise. Also, wenn ich dort bin. Nach 4 Wochen Urlaub möchte ich wieder zurück und ich vermisse hier.
Deutschland definiert jeder für sich, ja, denke ja. ich. Also
sehr, sehr persönliches, ne, was aus ja. diesen ganzen Erfahrungen sich ergibt.
Ja.
Es kann Kleinigkeiten sein, wie ich mag, ich liebe Kartoffeln, alles, was mit Kartoffeln zu tun hat. Egal, give it to me. Aber so, es können auch so große Sachen sein wie Sprache, ne? Und
ja.
dass wir uns darüber definieren.
Ja.
Einen deutschen Pass haben.
Ja, dadurch, dass wir unsere Kindheit hier verbracht haben, unser Schulsystem deutsch war, das wird immer so das Deutsche in uns sein.
Ja, aber gleichzeitig ist es auch irgendwo was Fremdes wieder. Also es ist so ein, wie sagt man, zweischneidiges Schwert?
Ja,
ja, ich habe es nicht so mit
Dings. Wie sagt man? Deutschspiele.
Ja, genau. Ja, es ist mal so, mal so. Manchmal ist es dann sehr, also es reißt auch irgendwo einen auseinander, nicht nirgendwo richtig zugehörig zu sein, ne? Weil man denkt sich dann, ich bin gar nichts von beidem richtig. Ne?
Ja. Aber ich finde auf jeden Fall, im Alter verbessert sich das. Also jetzt bin ich richtig stolz drauf, beides zu sein.
Ich konnte meine Fragen beantworten.
Euch hat diese Folge gefallen? Dann hört doch auch in die anderen Mosaikstücke Islam rein. Alle Infos und mehr Folgen findet ihr auf unserer Internetseite, bei Facebook und bei Instagram unter openmind-projekt.
Das Projekt Open Mind, transnational und communityübergreifend gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit, durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sowie der Bundeszentrale für politische Bildung oder des Trägers LARET Vernetzung und Integration e.V. dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Referentinnen die Verantwortung.